Wenn du interessiert bist an einer Coaching-Ausbildung, die fundierte Coaching-Tools verbindet mit tiefgreifenden Mindfulness-Tools und diese beiden Disziplinen eben zusammenbringt, dann ist die Mindful Masters Coaching-Ausbildung wahrscheinlich das Richtige für dich. Wir starten bald mit dem 6. Ausbildungsjahrgang. Das wird der einzige dieses Jahr sein. Sicher dir jetzt gerne dein Kennenlerngespräch unter www.sarahdesai.de Mindful Masters Academy. Und jetzt machen wir weiter mit der Folge. Hey, wie schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Hier geht es heute um ein Thema, das uns alle beschäftigt: Stress. Und zwar Stress durch Social Media. Ich meine, wir alle hängen ständig an dem iPhone, in den sozialen Medien und wir merken, irgendwie tut uns das nicht gut, irgendwie setzt uns das unter Druck, aber ganz weg davon geht ja auch nicht. Wie können wir gesund damit umgehen? Und ich habe mir einen Experten eingeladen. Er ist Stressexperte, er ist Psychologe. Herzlich willkommen, René Treder.
Ja, vielen Dank, dass ich hier da sein darf für die Soul Power, Sarah, bei dir hier im Podcast.
Ich freue mich sehr. Wir haben ja schon vorab ganz kurz gesprochen ein bisschen und haben sofort gesagt, okay, das ist das Thema Stress und die sozialen Medien, weil da sind wir alle von betroffen. Wie geht's dir persönlich damit? Vielleicht fangen wir mal damit an.
Also ich kenne auf jeden Fall auch den Moment, dass ich irgendwas machen wollte, eine Banküberweisung oder ein Foto selber posten oder so, und dass ich dann so nach 10 Minuten quasi so wach werde wieder aus diesem Koma und denke, warum habe ich denn das Handy eigentlich in die Hand genommen? Was wollte ich denn? Dass es einfach so wahnsinnig leicht fällt, da so hineinzufallen und dann da zu bleiben und noch was Schönes sehen, noch was Kleines sehen, vielleicht noch was Besseres sehen. Also ich kenne es auf jeden Fall auch. Und genau deshalb, weil ich eben auch weiß, wie viel Kraft, Energie und Zeit das kosten kann, habe ich mein Handy auch so eingestellt, dass es mich möglichst nicht benutzt, sondern dass ich es benutze. Also ich habe keine Pop-up-Nachrichten zum Beispiel. Es darf nichts raufploppen bei mir. Ich habe auch meistens den Klingelton sogar aus. Aber gerade so Instagram oder so, dass ich wirklich halbwegs bewusst da zumindest raufklicke auf diese App und da reingehe. Aber ich kenne den Sog auch, weil, das haben wir auch gerade ganz kurz schon besprochen, es hat ja nie ein Ende. Es geht ja immer weiter. Und sind ja auch so trickreich, wenn man dann so auf Ende quasi drückt und sagt, ich will jetzt das beenden, dann zack, wird nochmal der Startbildschirm irgendwie gezeigt, dann wird auch nochmal was angeboten, nochmal so, na, willst du nicht doch lieber bleiben, hier gibt es noch einen kleinen Snack. Also die, ja, benutzen natürlich auch die Schwäche unseres Gehirns an der Stelle aus.
Könntest du uns mal so ein bisschen da mitnehmen und erklären, was passiert denn da eigentlich in unserem Gehirn, wenn da ständig der neue Reiz ist und ständig was angeboten wird, und wie werden wir da, ohne jetzt irgendwie in Verschwörungstheorien abzudriften, aber auch ganz bewusst vielleicht manipuliert, und wie reagiert unser Gehirn auf diese Reize? Was passiert da in uns?
Ja, ich finde schon, man kann sagen, wir werden manipuliert, weil das ist nicht kostenlos. Wir bezahlen das mit unserer Zeit und mit unserer Aufmerksamkeit. Und das, was wir dort machen, ist, wir werden mit Werbung natürlich an ganz vielen Stellen zu bombardiert. Und je länger wir online sind, desto höher können dort die Werbepreise natürlich sein. Das heißt, damit bezahlen wir. Das ist die Währung. Das müssen wir uns immer vor Augen führen. So, wir können das nutzen, aber es ist nicht kostenlos, ja. Und Zeit ist ja das Wertvollste in unserem Leben und damit bezahlen wir jetzt. Und was diese Social-Media-Sachen machen ist, sie lösen bei uns kleine Glücksgefühle aus. Kleine Gefühle der, aha, interessant, das ist neu, das ist anders. Auch, das ist gefährlich, das macht mir Angst. Da will ich jetzt mehr wissen, da will ich gewarnt sein. Und genau dafür ist unser Gehirn ja ausgelegt. Es will uns sicher durch den Tag navigieren. Es will also Gefahren identifizieren. Es ist ja ein Problemlöseorgan und es will unsere Lust, unsere Freude maximieren. Und genau das bietet Social Media. Es zeigt uns, oh je, das Erdbeben in Tokio oder das Virus, der Krieg, was auch immer, die Inflation, wovor willst du heute Angst haben? Und dann gibt es eben auch so lustige Katzenvideos, schöne Palmen, wo man dann träumen kann, ach, da wäre ich auch gerne im Urlaub. Und auf der einen Seite wird dadurch bei uns im Körper Dopamin ausgestoßen, Belohnungshormon, so der kleine Kick, dieses kleine Wache, dieses kleine, ach, das war jetzt schön, das merke ich mir. Das ist eben auch ganz wichtig für den Lerneffekt. So, Dopamin hilft dabei, sich Dinge zu merken. Das wird ausgestoßen, aber es wird natürlich auch Adrenalin, Noradrenalin ausgestoßen, nämlich dann, wenn wir Angst haben. Und auch das ist wieder mit Lerneffekt verbunden. Also alles, was wir bei uns im Gehirn uns abspeichern, braucht immer eine emotionale Komponente. Und genau das Bedienen, diese negativen oder positiven, schönen, bunten, lustigen Sachen. Und man kann sich das mit dem Dopamin so vorstellen wie eine Zitrone. Wenn du eine Zitrone aufschneidest, dann ist es ja am Anfang ganz leicht, da so ein paar Spritzer Zitronensaft rauszubekommen. Aber je öfter du die gedrückt hast, desto schwieriger wird das irgendwann, desto mehr Kraft musst du aufwenden. Und so ist das mit Social Media. Morgens, wenn du aufstehst und dein erstes Katzenvideo dir anguckst, da geht's ganz schnell. Zack, ein bisschen Spritzer, Dopamin, gutes Gefühl. Und im Laufe des Tages brauchst du dann noch ein krasseres Katzenvideo, noch ein süßeres Katzenvideo, noch vielleicht 30 Katzenvideos, damit die gleiche Menge Dopamin irgendwann rausgequetscht werden kann. Und das Gespräch mit deiner Freundin, mit deinem Mann, mit deinem Kind oder der Tierparkbesuch, das Eisessen, was auch immer du so machst, das hat dann voll schwer, gute Gefühle auszulösen. Und so werden wir halt immer tiefer reingezogen in diesen Sog und können eine gewisse Abhängigkeit natürlich dadurch entwickeln. Und da spricht man dann auch von einer Stressabhängigkeit, dass wir also geradezu die Reize suchen, damit wir endlich wieder auch was empfinden, damit wieder Freude und Leichtigkeit bei uns entstehen kann.
Ist es dann auch in die andere Richtung mit der Angst so? Also ich frage mich das öfter, weil wir ja auch sehen, also wenn wir etwas sehen, was uns nicht gut tut, ja, was unangenehme Gefühle in uns auslöst, merken wir ja auch oft bei der Nutzung von Social Media, machen wir trotzdem weiter, gehen da trotzdem weiter rein. Wie können wir das erklären?
Na, dein Gehirn hat erstmal gar kein Problem damit, dass du Angst empfindest, sondern Angst ist ja eine wichtige Information auch, da gibt es eine drohende Gefahr. Und da steht dein Gehirn drauf, denn es will ja, dass du überlebst heute und dass du nicht unter das Auto kommst. Und darum ist es schon interessiert daran zu erfahren, was ist alles gefährlich, was ist alles bedrohlich. Was das Gehirn halt nicht so gut kann, ist zu unterscheiden, ist das jetzt real vor mir gerade oder ist das fiktiv, ist das digital weit weg, ist das in der Vergangenheit, ist das nur eine Hypothese? Das kann das Gehirn nicht so gut sich vorstellen. Also wir könnten uns ja mal kurz vorstellen für einen Moment, alle, die uns gerade zuhören, da wird es gleich an der Tür klingeln und die Leute gehen zur Tür und da steht so ein kleiner grüner Dinosaurier vor der Tür mit einem Schulranzen und der Schulranzen ist rosa. Ja? Und alle, die uns gerade zugehört haben, können sich das prima vorstellen. Und so ist es eben auch nicht schwer, sich vorzustellen, dass der Dritte Weltkrieg ausbricht oder so. Ja? Wir brauchen eben nur die notwendigen Informationen, die Bilder häufig eben auch und natürlich auch eine hohe Frequenz. Also das immer wieder zu hören, immer wieder zu hören, das wird natürlich dann bewirken, dass es immer fester ist. Wenn in jeder Podcast-Folge der Gast jetzt von einem grünen Dinosaurier redet, dann werden die Leute wirklich irgendwann, wenn es bei ihnen an der Tür klingelt, an diesen grünen Dinosaurier denken. Jetzt, dieses eine Mal wird nicht viel bewirken, aber so ist es eben mit den Angstsachen und dein Gehirn möchte ja gerne eben wissen, was kann es jetzt nun für dich leisten, damit du überlebst, damit du sicher durch den Tag kommst und steinalt wirst. Und von daher findet das jetzt Angst erstmal nicht schlimm. Und das ist ja auch so ein Phänomen, das kennen wir, stell dir vor, du gehst am Zeitungskiosk vorbei und da gibt es zwei verschiedene Zeitungen. Bei der einen Zeitung steht, gestern wäre fast ein Flugzeug in Berlin abgestürzt. Und auf der anderen Zeitung steht, gestern sind wieder, weiß ich nicht, 5000 Flugzeuge sicher gestartet und gelandet in Berlin. So, zu welcher Zeitung möchtest du intuitiv greifen? Wo sagst du, aha, das ist ja interessant. Und das andere findet man ja fast albern. Ja, aber obwohl das ja auch eine riesige Nachricht ist, dass da so viel Metall in der Luft ist. Aber das interessiert uns nicht. Wir haben dieses, oh, da wäre fast was passiert. Das ist interessant, das will ich wissen. Und ja, das ist natürlich Müll für unser Gehirn in der Masse, weil wir ja so viele Sachen mitkriegen, die uns gar nicht betreffen und vor allem auch viele Dinge, auf die wir selbst als einzelnes Individuum gar keinen Einfluss haben. Und das ist fürs Gehirn dann ein großes Problem, weil dann kommt irgendwann eben diese Hilflosigkeit, diese Hoffnungslosigkeit. Was soll ich jetzt tun? Was soll ich machen?
Stichwort Hilflosigkeit, weil das ist ja etwas, wenn ich das Gefühl habe oder der Überzeugung bin, es ist eh alles egal, ich kann nichts ausrichten. Das ist ja ein fatales Denken, denn dann fehlt mir letztendlich auch nicht nur der Glaube, sondern auch die geistige Flexibilität, nach Lösungen zu gucken, sondern mein ganzes Denken geht dann ja eh nur noch in den Bahnen, es ist eh alles egal. Also ich stelle mir das manchmal vor, wie die armen Orcas, die in diesen schrecklichen Sea Parks gefangen sind und ihre Runden in viel zu kleinen Bahnen schwimmen. Und so ist es dann irgendwie mit unserem Denken auch, oder? Wir schwimmen in diesen festgefahrenen Bahnen von, es ist eh alles egal, ich kann eh nichts ausrichten. Was passiert dann da auch dann körperlich mit uns, wenn wir diese geistige Haltung haben? Also was passiert in unserem ganzen System, in unserem Nervensystem, mit dieser Art von Stress? Was geht dann in uns Menschen vor?
Ja, das ist eine Form der Überforderung, die da ist. Also es kann sein, dass es gar keine große Aktivität nach außen hin gibt, aber im Innern trotzdem eben eine große Erschöpfung oder eben trotzdem eine große Aktivität im Kopf. Also diese Sorgen, dieses Gedankenkarussell, der Weltschmerz vielleicht auch. Und ich denke, dass wir genau in der Zeit gerade sind, wo ganz viele Menschen sich genauso fühlen, also sich so ausgebrannt fühlen, auch wegen der äußeren Umstände und auch viel Hoffnung, viel Glaube an etwas verloren gegangen ist und dafür viele Ängste den Platz eingenommen haben. Zukunftsängste, wie soll es denn weitergehen? Was soll denn daraus werden? Wie entwickelt denn sich das noch? Und da hat jeder bestimmt ganz verschiedene Themen und Ängste und Sorgen. Und das ist, glaube ich, sehr maßgeblich für unsere Zeit, jetzt so im 21. Jahrhundert, dass wir plötzlich mit solchen Stressoren zu tun haben. In dem Buch, was du angesprochen hast von mir, da ist es ja so, dass ich am Anfang in die Vergangenheit mit den Lesern gehe. Und da stellen wir fest, es gab früher vor allem körperliche Stressoren, also harte Arbeit, Kälte, vielleicht auch mal längere Phasen, wo man nichts essen konnte. Das hat so unsere Vorfahren häufig betroffen. Aber uns betrifft das ja gar nicht mehr so stark, die meisten von uns zumindest nicht mehr. Schichtdienst ist natürlich auch immer noch körperliche Arbeit, gar keine Frage. Aber unsere Stressoren sind im Kopf viel, viel stärker, also mentale Stressoren. Und das ist natürlich eine große Schwierigkeit. Und es gibt jetzt verschiedenste Möglichkeiten, wie Menschen darauf reagieren. Eine Reaktionsweise ist der Rückzug, also zu sagen, davon will ich jetzt gar nichts mehr wissen und lass mich in Ruhe. Das gab es übrigens auch schon mal, nämlich im Biedermeier. Also die Biedermeierzeit war zum Beispiel eine Zeit, wo ein sehr übergriffiger Staat war, wo man sehr wenig machen konnte als einzelner Bürger, wo Demonstrationen zum Beispiel verboten waren. Und da sind die Leute nicht auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, nieder mit dem System, sondern die sind irgendwann in so eine Hoffnungslosigkeit gegangen und haben dann ihre Wohnungen schön eingerichtet, haben Lesezirkel gegründet und haben sich dann eben nicht mehr mit 30 Leuten getroffen, sondern nur noch zu zweit, zu dritt. Die Familie, das kleine Picknick, das war dann plötzlich das, wo man gesagt hat, gut, ich muss mein Leben leben und dann ziehe ich mich zurück. Also das wäre so eine Variante der Rückzug. Eine andere Variante ist der Versuch der Kontrolle. Also dass ich jetzt doch versuche, ganz viel zu machen, ganz viel zu ändern, ganz viel anzupacken. Das kann enorm stressig sein, dass ich mich auch verbeiße vielleicht sogar in etwas oder dass ich vielleicht auch feindliche soziale Beziehungen plötzlich erlebe, weil ich möchte auch die anderen kontrollieren und ich sage, komm, du musst mitmachen. Wenn du nicht mitmachst, dann bist du auf der falschen Seite oder so. Und das ist auch eine enorme Kraft, die plötzlich aktiviert wird. Dinge kontrollieren, Menschen kontrollieren, das kann auch sein. Eine andere Variante ist, dass man versucht, wieder in die Hoffnung zu kommen. Also wieder zu gucken, was gibt mir denn Hoffnung? Was ist so ein Samenkorn, wo ich eine Veränderung merke, wo ich Leute wahrnehme, die mich vielleicht inspirieren, wo ich kleine, richtige Entscheidungen entdecke bei etwas. Das wäre zum Beispiel etwas. Aber auch der Trost, ist etwas. Also zu sagen, da ist etwas, was ich nicht verändern kann. Und ich finde vielleicht andere und wir trösten uns, dass die Dinge so sind, wie sie sind, dass das passiert ist, was passiert ist. Und der letzte Punkt wäre Vertrauen. Also wie komme ich ins Vertrauen wieder? In was eigentlich? Und Vertrauen entsteht ja immer aus Erfahrung. Also das Vertrauen in andere Menschen, das Selbstvertrauen kommt immer aus Erfahrungen. Und jetzt ist die Frage, welche Erfahrungen brauche ich, um wieder ins Vertrauen zu kommen? In eine gute Zukunft zu kommen. Und Vertrauen ist eben an an Fakten, an Argumenten geknüpft. Hoffnung ist vielleicht eher emotionaler. Und das sind so ganz viele Dinge, die man so auffächern kann und sagen kann, das sind alles Möglichkeiten, wie wir umgehen können mit dieser Hilflosigkeit, die erstmal so da ist.
Und was mir oft auffällt, ist, um noch einmal auf diesen Stressfaktor Social Media, also das Auslösen zu kommen, es hört ja auch nie auf. Also wir haben Angst vom Dritten Weltkrieg, wenn wir die Bilder sehen. Und dann sehen wir vielleicht ein nächstes Bild, wo jemand über Probleme in ihrer Familie spricht. Und auf einmal machen wir uns Sorgen, ob wir dieses Problem vielleicht auch haben. Jemand spricht von Krankheiten. Dann machen wir uns Sorgen, ob wir krank sind. Weil ja unser Gehirn dann auch einfach springt und sich an alles auch unser Geist anhaften kann, letztendlich, was uns da so geboten wird. Und was würdest du raten, wenn ich jetzt merke, oder wenn für die Leute, die zuhören, hey, ich merke das einfach, wenn ich so an der Mitte des Tages angekommen bin und mein Handy genutzt habe, dass einfach, ich bin da schon an einem Punkt, da bin ich schon in dieser Hilflosigkeit irgendwie. Wie kann ich denn mich davon befreien? Welche Routinen tun mir vielleicht auch gut, gar nicht erst an den Punkt zu kommen? Also gibt es auch eine interessante Frage. Gibt es einen stressfreien Umgang mit Social Media? Wenn ja, wie sieht der aus, lieber René? Mhm. Und auch, wenn ich merke, so, oh ja, da strömt eine ganze Menge auf mich ein, das hat mich schon gestresst, ich bin schon wahnsinnig gestresst. Was kann ich dann tun? Also einmal so, wenn ich mittendrin bin und einmal vielleicht auch ein bisschen präventiv, weil ich glaube, das fehlt uns allen, ein gesunder Umgang damit. Also wir versuchen unseren Kindern das beizubringen, aber irgendwie haben wir es ja selber noch nicht so ganz hingekriegt.
Voll. Und das ist genau die Erkenntnis, die, glaube ich, so viele Erwachsene auch für sich haben, dass es für die Kinder oft mit einem großen Schmerz verbunden ist, da nicht online sein zu dürfen. Und dann hat man beschränkte Zeiten. Aber man selber, wie selber achtet man so auf die eigenen Zeiten? Ja, also vergleichen wir doch mal die Informationen, die wir dort bekommen, mit Nahrung. Ja, und wir sagen jetzt einfach mal, Informationen sind geistige Nahrung. Und dieses Beispiel, was du beschrieben hast, so mittags merkt man, oh, ich kann nicht mehr, der Weltschmerz und so weiter, dann wäre das ja vergleichbar damit, dass man mittags sich kugelrund gefuttert fühlt und denkt, oh, der Bauch, der knurrt und der Darm arbeitet nicht richtig oder ich habe Durchfall oder was auch immer. Und genau das passiert dann eben. Und was würde man im echten Leben tun? Man würde sagen, ja gut, 5 Schaumküsse morgens zum Frühstück zu essen und einen Cheeseburger, war zwar lecker, hat Spaß gemacht und toll, dass ich das einfach mir erlaubt habe, so als Erwachsener, meinen Kindheitstraum zu leben. Aber es hat mir nicht gut getan. Dann noch der Bubble Tea, so, okay, das kann jetzt nicht mein tägliches Ritual morgens sein, mich so zu ernähren. Der Körper schickt ja Signale und jetzt schickt er eben auch Signale auf der emotionalen Ebene. Oder eben auch tatsächlich, dass man sich antriebslos fühlt, dass man sich schwerfällig fühlt, dass man merkt, negative Gedanken kommen oder die Stimmung verändert sich oder. Und diese Symptome gilt es ernst zu nehmen. Und dann muss man sich so ein bisschen auf Diät an der Stelle tatsächlich setzen, weil das schwer verdaulicher Kram ist, den wir da konsumieren. Und wenn wir uns einmal auch vorstellen, wir würden jetzt in eine Zeitmaschine steigen und vielleicht vor 200 Jahren landen und jetzt geht das Ding kaputt, jetzt bleiben wir da und leben jetzt vor 200 Jahren da irgendwo. Wie viele Informationen könnten wir pro Tag eigentlich aufsaugen? Das wäre ja ein minimales Reservat an Informationen. Also wir würden mit ein paar Leuten sprechen auf dem Jahrmarkt oder auf dem Marktplatz. Ich weiß nicht, ob es eine Tageszeitung da schon in dem Ort gibt, wo wir dann sind. Fernseher gibt es nicht, Radio gibt es nicht, Social Media gibt es nicht. Unser Kopf hätte plötzlich ganz viel Kapazitäten auch für andere Themen und nicht dieses fremdgesteuerte, guck dir doch das mal an und das wäre doch auch schön und was hältst du von dieser Angst, sondern plötzlich kannst du dich wieder auf deine 24 Stunden konzentrieren. Es ist einfach zu viel und unser Gehirn ist nicht dafür gemacht, nur weil es das gibt jetzt, Social Media, heißt das nicht, dass unser Gehirn damit gut klarkommt. Dafür ist es eben nicht gemacht. Das sind zu viele Informationen. Und die Empfehlung wäre, ja, man muss jetzt nicht ins Kloster gehen, aber vielleicht so ein inneres Kloster sich bauen, Klostermauern hochziehen und sagen, dieses Internet, dieses Social Media darf mich nicht füttern rund um die Uhr und darf mich nicht mästen. Und wenn ich da sein will, dann bewusst, so wie ich vielleicht auch einen bewussten Cheeseburger esse. aber nicht jeden Tag und nicht schon zum Frühstück und dann noch einen fünften hinterher, einfach weil er da ist, sondern es bewusst machen. Und man kann natürlich auch sagen, ich will gar nicht auf Social Media sein. Auch ein Leben ohne Social Media ist ein sinnvolles Leben. Aber man kann natürlich da sein. Ich habe auch Instagram. Aber ich habe nicht alles. Und ich versuche immer wieder aufs Neue, nicht so lange online zu sein. Und ich meine, wir bezahlen mit unserer Zeit, wie wir am Anfang schon mal gesagt haben. Und was gibt es Wertvolleres als unsere Zeit? Und angenommen, wir hätten jetzt mal eine Woche Internetausfall. Wäre das jetzt wirklich so schlimm für unser echtes Leben, abgesehen davon, dass Bankgeschäfte dann nicht mehr gehen und sowas. Aber wie würden wir den Feierabend gestalten? Wie würden wir den Morgen gestalten? Und ich glaube, da dürfen wir wieder zurückkehren und wieder ein bisschen auch artgerechter leben. Weil es gibt so einen Begriff in der Psychologie, der heißt Social Snacking. Wir haben das Bedürfnis, Menschen zu treffen, unter Leuten zu sein, aber weil wir keine Energie haben, weil wir glauben, keine Zeit zu haben, gehen wir dann den schnellen Weg, die Abkürzung und sind dann bei Social Media, haben da kurz einen Eindruck, ah ja, was macht der Paul, was macht Jennifer Aniston und dann bin ich erstmal wieder auch ausgefüllt, aber ich befriedige nicht das, was ich eigentlich brauche, die echte Umarmung, das echte Gespräch und dann leben wir auf einer Welt voller Abkürzungen und das ist eben am Ende auch ein Stressfaktor natürlich für unser Leben und du hast ja gefragt, was kann man anders machen? Ich bin ein großer Freund von Gewohnheiten. Also Gewohnheiten sind ja Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit für die Zukunft getroffen haben. So eine schöne Definition finde ich das. Und zu sagen, ich muss nicht mit mir aufs Neue verhandeln. Und eine Gewohnheit ist, dann hole ich mir halt einen analogen Wecker, um nicht das Ding gleich morgens in der Hand zu halten. Oder abends, warum, ich habe keinen Hund, aber ich kann ja trotzdem eine Gassi-Runde gehen. Was spricht denn dagegen, eine Runde durch meinen Kiez zu laufen? So, ich muss mich halt nur entscheiden, das zu tun. Und wer einen Hund hat, der kann nicht abends verhandeln und sagen, ach komm, das mache ich mal übernächste Woche, sondern man muss mit ihm rausgehen. Und warum ist man mit sich selbst denn nicht auch so und sagt, ja komm, das tut mir doch gut. Die Augen nochmal entspannen, was anderes sehen, was anderes hören, Luft atmen, bisschen bewegen und dann schlafen gehen und vielleicht nicht mehr an dieses Ding rangehen und auch ohne Handy rausgehen. Also einen bewussten Umgang mit diesem Werkzeugkoffer. Nichts weiter ist ja ein Handy, es ist ein Werkzeugkoffer. Und das eben wieder so nüchtern auch zu betrachten und nicht als Pausenkiller und alles Befriedigungsstiller, sondern einfach als Werkzeugkoffer und sich bewusst überlegen, wann will ich da ran, was will ich da machen.
Da war so viel drin jetzt. Ich habe mich so ertappt gefühlt, auch als du gesagt hast, ja, und jetzt, wenn eine Woche das Internet ausfällt, wäre jetzt auch nicht so schlimm. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, ich bin ja auch noch aus der Generation, die ohne Internet aufgewachsen ist und hat auch alles funktioniert. Ja, das vergisst man halt total oft. Dann eben auch dieses bewusste Nutzen, was ich auch total empfehlen kann, ist einfach auch Sachen stumm zu schalten. Ne? Mhm. Mir ist mal aufgefallen, wie, wenn man folgt dann ja irgendwie Leuten, weil man sich irgendwie kennt, aber dann kriegt man ja das auch alles ausgespült und man kriegt alles mit, was die in ihrem Leben machen und das dafür zahlt man mit seiner Zeit und vielleicht interessiert einen das auch gar nicht so, weil es Menschen sind, die man irgendwie peripher kennt. Und man hat diese Informationsflut, die man eigentlich, also wo man gar nicht weiß, was soll ich eigentlich damit? Und was ich gemacht habe, ist wirklich ganz viele Leute stumm geschaltet. Nicht, weil ich die nicht mag, sondern einfach, weil es zu viel ist. Mhm. Ja, also das kann ich auch sehr empfehlen. Genau, da das war für mich zum Beispiel so ein Schritt für einen bewussten Umgang oder werden jetzt auch viele lachen, ich habe meine E-Mails nicht auf dem Handy, weil ich nicht mehr unterwegs meine E-Mails checken möchte, weil ich ständig E-Mails kriege und dann nur am Handy bin und wenn, weiß ich nicht, wenn dann, man ist im Restaurant, die Begleitung geht ins Bad und statt irgendwie mal so einen Moment für sich zu nutzen, greift man halt direkt ans Handy. Und das sind so Kleinigkeiten, die aber echt einen Unterschied machen können. Weil jetzt, wenn ich rausgehe, ich habe auch mir vorgenommen, oder seit einem Jahr mache ich es auch, ich spaziere ganz viel und alle Telefonate, Meetinggespräche mache ich nur noch im Gehen. Ich mache die nur noch im Spazieren, ich sitze nicht mehr drin. Aber ansonsten nutze ich das Telefon draußen nicht mehr. Das heißt, wenn ich draußen bin, bin ich draußen. Und das war für mich so ein Unterschied, einfach auch vor allem auch als Selbstständige, wo man eh schon Arbeit und Leben nicht trennt, meinen Tag auch aufzuteilen. Ne? Da ist Zeit draußen, da ist Zeit, um was wahrzunehmen, und dann ist Zeit zum Arbeiten. Und es ist nicht alles irgendwie nur noch eine zähe Masse.
Ja, ganz wichtig, gerade in der Selbstständigkeit. Man ist ja nie fertig in der Selbstständigkeit. Und da diese Aufteilung. Dieses Beispiel bringe ich auch immer in Workshops, was du gerade gesagt hast. Nämlich, wenn man sich mit jemandem trifft, warum das Handy auf den Tisch legen, warum das Handy aus der Hosentasche rausholen, wenn die Person auf Klo geht. Weil was passiert? Dann sind wir halt wieder beim Leben von Jennifer Aniston oder so. Also wir sind immer im Second-Hand-Life. Und es ist eigentlich total schade, dann ganz woanders zu sein, anstatt nochmal nachzusinnen, ach, was hat mir der Klaus gerade erzählt? Worum ging es? Und dann hat man nochmal einen neuen Gedanken, dann kommt er zurück, dann sagt man, ach, weißt du was, mir ist nochmal das und das eingefallen. Und stattdessen kommt er zurück und dann, worüber reden wir denn jetzt so? Also das ist ja viel achtsamer, das ist ja auch ein großes Thema für dich hier in deinem Podcast, die Achtsamkeit. Und genau das ist es doch, dieses Verbinden oder dann auch nach diesem aktiven Zuhören die ganze Zeit und Reden in dem Gespräch, dann ist der auf Klo und dann ist es auch ein Moment zum Durchatmen, zum Runterkommen, mal wieder gucken, wo bin ich denn hier im Café eigentlich? Also das ist doch die Verknüpfung und sonst hetzen wir durch den ganzen Tag. Und was ich zum Beispiel auch für mich mache ist, wenn ich Workshop-Tage habe und irgendwo im Hotel oder so aufwache, da habe ich ein tolles Frühstück und ich könnte natürlich auch nochmal meine beruflichen E-Mails machen. Und ich habe es mal gemacht und hatte dann eine total doofe E-Mail und habe einfach gemerkt, den ganzen Tag über hat die mich beeinträchtigt beim Denken. Und seitdem habe ich entschieden, ich werde an Workshop-Tagen nicht in meine E-Mails gucken und ich gehe auch nicht ans Handy. Ich rufe auch niemanden zurück, wenn ich in der Pause sehe, da hat jemand angerufen, weil das ist ja auch nur 20, 30 Minuten Pause. Da muss ich mich ja auch erholen. Da muss ich wieder auf einen Flipchart malen. Und dann will ich ja für die Teilnehmer wieder da sein. Und dann um 18 Uhr kann ich immer noch zurückrufen. Weil was soll bitteschön passieren? Und selbst wenn das Allerschlimmste irgendwie, was man sich so ausmalt, passiert ist, warum muss ich diese Information dann um 12 Uhr mitten im Workshop-Tag bekommen? Würde diese Information um 18 Uhr nicht auch noch ausreichen? Was wäre jetzt der Vorteil, es sofort zu wissen? Also, so, ja, das ist so mein Gedanke. Und dadurch das Handy wirklich zur Seite legen, bewusste Entscheidungen treffen, Regeln festlegen. Und ich verhandle auch nicht mehr mit mir. Bei Workshop-Tagen, zack, das Handy ist nicht mein bester Freund an dem Tag, sondern die Teilnehmer. Ja, und sowas ist, glaube ich, total wichtig für sich zu machen. Und ich kann dir vielleicht von einer Studie kurz erzählen, die mir einfällt, wo wir uns da unterhalten. Die ist total beeindruckend. Die erzähle ich nämlich immer in Workshops, darum habe ich gerade diese Assoziation. Und zwar hat man Leute zu einem Experiment eingeladen, hat gesagt, herzlich willkommen, hier ist der Computer, setz dich da mal hin, dein Handy legst du einfach daneben und hier sind bestimmte Aufgaben, die du machen musst. Oder man hat gesagt, herzlich willkommen, Computeraufgaben, dein Handy packst du mal bitte in den Rucksack. Oder man hat gesagt, dein Handy schließen wir vor dem Raum ein. Und dann mussten die Leute entweder Aufgaben machen, die das Arbeitsgedächtnis beeinträchtigen, also sowas wie sich Dinge merken, Dinge verstehen, das ist das Arbeitsgedächtnis. Oder sie mussten Aufgaben machen, die was mit dem logischen Denken zu tun haben. Und dann hat man eben einfach ausgewertet, wie erfolgreich waren sie, wie viel haben sie richtig gehabt. Und dann kann man eben Balkendiagramme sehen und man sieht, je weiter das Handy von uns entfernt ist, desto mehr konnten die Leute leisten, desto mehr waren sie richtig bei ihren Aufgaben, die sie gemacht haben. Das heißt, das Handy macht uns ein bisschen dumm. Und die Studien teilen, also die Studien, die Experten, die Studie durchgeführt haben, die sagen halt, es liegt daran, dass wir ständig diesen Impuls unterdrücken müssen, ans Handy zu gehen, weil wir wissen, da ist ganz viel los, da ist immer Spannung und Action und so weiter. Und gerade wenn wir in Situationen sind, die schwierig sind, ich komme jetzt nicht weiter bei der Aufgabe oder das ist langweilig, dann geht ja direkt unser Impuls, zack, zum Handy. So, und wenn das Handy aber nicht da ist, dann gibt es diesen Impuls einfach nicht. Der muss nicht kommen und wir müssen es auch nicht unterdrücken, daran zu gehen. Und dadurch haben wir einfach viel mehr freie Energie und können viel fokussierter sein und können diese Aufgaben besser erledigen. Also das spricht auch nochmal sehr dafür, wirklich auch bei Freundestreffen das Handy wegzulegen, bei der Steuererklärung das Handy wegzulegen, Deep Work machen und wirklich weit weg mit dem Handy. Das ist nicht einfach nur ein Gerät, es ist wirklich etwas, was unsere Aufmerksamkeit auch beansprucht, selbst wenn wir es nicht in der Hand haben.
Das ist verrückt, oder? Also das muss man sich wirklich bewusst machen, wie viel Energie, geistige, uns abverlangt. Und du hast es eben auch so schön gesagt, du verhandelst da jetzt auch nicht mehr mit dir. Und was mir auch nochmal so hängen geblieben ist, ist, dass du gesagt hast, hey, wir gucken die ganze Zeit so ein Second-Hand-Life an. Denn das stimmt. Mit diesem Handy werden wir irgendwie Regisseure im Leben von jemandem anderen, ja, aber nicht in unserem eigenen. Obwohl es ja eigentlich unser Leben ja auch einfacher machen könnte. Und also es hat ja auch ganz viele gute Sachen, ja, wenn wir es anders nutzen würden, schneller Informationen zu bekommen, etc. Jetzt würde ich gerne nochmal auf den Punkt kommen, den wir eingangs hatten. Also, dass wirklich viele Menschen ein Problem kriegen langsam und auch merken, ich kriege ein Problem. Ich habe damals auch eine Studie gelesen, es war schon vor ein paar Jahren, da hieß es drin, wir werden irgendwann auf die Nutzung von Social Media so zurückgucken, wie wir heute aufs Rauchen zurückgucken. Ja, also da ging es um Kinder vor allem, ne? Dass wir Kindern das Handy geben und so wie wir halt früher, weiß ich nicht, also ich weiß noch, mein Vater hat zum Beispiel im Auto geraucht, so, ja, in jedem Flieger wurde geraucht, in jedem Restaurant wurde geraucht, ist schon okay, so, ja, und ist eben nicht okay, weil es ja auch was mit unserem Gehirn macht und das Gehirn von Kindern ja auch noch gar nicht so ausgereift ist, damit nicht umgehen kann. Und ich glaube, Kinder hin, Kinder her, wir alle merken jetzt langsam, ey, es ist eben, wir haben das alles irgendwie so hingeschmissen bekommen und ja, angefangen zu nutzen. Es hat sich so schnell entwickelt und jetzt merken wir, es macht was mit uns. Mental, seelisch und auch körperlich. Was glaubst du, wie lange braucht es noch oder wird es irgendwann, werden wir an den Punkt kommen, wo da eine größere Aufklärungsarbeit passieren wird, wo es valide Forschungsergebnisse gibt oder wo vielleicht, ich weiß nicht, war das in Deutschland, wo jetzt, nee, ich weiß nicht, in welchem Land war es, wo jetzt erst ab 16 quasi Social-Media-Nutzung erlaubt sein soll, auch unter anderem aus dem Grund. Was glaubst du, wo geht die Reise hin? Was braucht es? Weil wir hängen jetzt alle irgendwie an der Kippe, würde ich sagen. Ja, wir ziehen alle an der Zigarette. Und jetzt merkt wahrscheinlich auch die Gesellschaft und vielleicht auch Krankenkassen, etc., um jetzt mal dahin zu kommen, ja, so kann es nicht weitergehen. Das ist irgendwie nicht gut. Läuft nicht rund. Merkt das unser Gesundheitssystem schon? Frage Nummer 1. Und Frage Nummer 2, glaubst du, es wird da Präventionsmaßnahmen geben auch und Regularien irgendwann?
Ja, spannende Frage und auch schönes Bild mit dem Rauchen. Ich glaube, das trifft es. Und ich würde was Provokantes gerne sagen wollen. Ich hoffe, niemand fühlt sich jetzt angegriffen. Aber ich finde manchmal provokante Sachen ganz schön, weil sie einen vielleicht kitzeln und zum Nachdenken anregen. Man könnte eigentlich sagen, wenn man Kindern ein Handy gibt, begeht man eigentlich Körperverletzung. Weil es aufs Gehirn so doll reingeht, so wie man Kindern kein Bier gibt und eben auch nicht rauchen lassen würde. Und wenn man in deren Gegenwart viel raucht und die rauchen mit, dein Bild, dann ist das Körperverletzung. Und das Handy ist Körperverletzung im geistigen Sinne. Und wir sehen das bei den Krankenkassendaten, dass die Abhängigkeiten bei Kindern und Jugendlichen sehr stark sind. Also auch durch die Corona-Zeit ganz stark zugenommen haben. Also da gab es nochmal einen ganz großen Anstieg von Kindern und Jugendlichen, die eben in diese Abhängigkeit von nicht stoffgebundenen Süchten reingerutscht sind. Und der Handykonsum, Computerspielekonsum ist eben eine nicht stoffgebundene Droge. Und das hat dort zugenommen, weil die Leute da natürlich oder die Kinder in der Form eine bunte, schöne Welt entdecken und auch mit ihren Ängsten vielleicht dort abtauchen konnten. Gerade so aus dieser Zeit, auch dieser Mangel an sozialen Kontakten und so weiter. Ich befürchte, es wird erstmal noch zunehmen. Man könnte es jetzt ja schon regulieren. Ich denke einfach, diese Tech-Konzerne haben einfach eine zu starke Lobby und ein zu großes Interesse. Also kein 5-Jähriger oder sagen wir mal kein 10-Jähriger kann ein Sparkassenkonto eröffnen. Der kann sich die App runterladen, das geht schon, aber er wird dann kein Konto eröffnen können, weil man einfach dort bestimmte Zertifikate einreichen muss. Warum geht das nicht bei Instagram und TikTok? Also wenn man das wollen würde, wäre es genauso leicht möglich. Aber es gibt, glaube ich, starke Kräfte, die eben ein Interesse daran haben, gerade auch junge Leute dort reinzuziehen. Und denen ist das Bums egal, was natürlich passiert mit den Kindern. Und das ist dann eben die Aufgabe tatsächlich der Eltern. Und dafür brauchen natürlich auch wir Erwachsene erstmal so ein Bewusstsein. Und du und ich, wir sind beide aufgewachsen ohne Social Media. Und wir merken ja, dass es trotzdem eine echte Herausforderung ist, da nicht reingezogen zu werden. Es ist ja auch schön, es ist ja auch lustig und es ist inspirierend. Ja? Das sind tolle Sachen. Aber der Wald ist auch schön und der Spaziergang ist auch schön. Und auch da wieder eine Qualität zu sehen. Ich kenne es ja auch früher, nach der Arbeit bin ich nach Hause gekommen. Was habe ich getan? Ich habe ein Buch gelesen, ich habe mit Freunden telefoniert, ich bin zur Videothek gegangen, habe mir da ein Video ausgeliehen und damit ich nicht 1 Euro mehr bezahlen muss, habe ich es dann noch abends zurückgebracht und habe noch einen Spaziergang gemacht. Heute guckt man 1 Stunde bei Netflix, was man gucken könnte und ist dann so müde, dass man nichts mehr guckt und im Überangebot enttäuscht ist. Und ich glaube, wir müssen erst zu einem großen Painpoint kommen, zu einem großen Schmerz kommen, dass wir merken, es ist zu viel. Ich will das einfach nicht, so wie ich eben auch nicht in jede Imbissbude reingehe, will ich nicht jede App und jedes Video mehr reinziehen. Und ich glaube, es wird erstmal noch schlimmer und ich glaube auch, die Geräte kommen erstmal noch näher an den Körper. Also das Handy ist ja schon wie so ein dritter Arm geworden oder ein zweites Gehirn oder was auch immer. Und ich glaube, es wird noch erstmal zunehmen, bis dann irgendwann vielleicht auch Leute wieder eine Qualität entdecken in dem Pursein oder in Achtsamkeit. Oder eben auch merken, dass es krank gemacht hat. Also wann hören Leute auf mit dem Rauchen? Mein Opa hat mit dem Rauchen aufgehört, hat man es gesagt hat, wenn sie weiter rauchen, werden wir ihr Bein abnehmen müssen. Das hat prima funktioniert, dass er aufgehört hat mit dem Rauchen. Also ich bin da noch ein bisschen vorsichtig optimistisch und ich glaube, bevor da von außen gute Tendenzen kommen, sind wir, glaube ich, als Individuum aufgefordert, für uns zu sorgen und eben zu schauen, wie will ich denn eigentlich leben? Was will ich mir zuführen? Welche geistige Nahrung und worauf kann ich auch verzichten?
Diese Eigenverantwortung und was aber oft auch schwierig ist, ne, wenn wir nochmal das Rauchen nehmen, ne, das hat ja eine Zeit lang jeder gemacht, bis dann erstmal rauskam, okay, es ist gesundheitsschädigend. Und auch da der Aufschrei, als dann hieß, hey, man darf nicht mehr in Restaurants rauchen zum Beispiel, haben sich ja Leute auch tierisch drüber aufgeregt. Jetzt ist es aber so, ich kann rauchen oder nicht rauchen. Das Problem mit dem Handy ist, dass ja viele Dinge, die wir tun müssen, um an dieser Gesellschaft zu partizipieren, dort drüber stattfinden. Also von Reisebuchungen bis Kommunikation auf jeglicher Ebene, außer jemand steht vor mir, bis hin, ach, wie ich Musik höre, wie ich den Weg finde, also Navi, wie ich meine Miete überweise. Ja, also da sehe ich so ein bisschen das Problem, dass das zu so einem Gebrauchsgegenstand letztendlich geworden ist, um an diesem Leben zu partizipieren und so viele andere Dinge ja abgelöst hat. Also ne, es gibt fast keine Reisebüros mehr, also du gehst auch nicht mehr zur Bank und machst eine Überweisung, was ja auch gut ist, aber das erschwert es ja auch noch, da eine Trennlinie zu ziehen.
Ja, genau. Und das ist eine gesamtgesellschaftliche politische Aufgabe. Und da darf man sich fragen, wollen wir die reine Digitalisierung? Man darf sich ja zum Beispiel fragen, das Deutschlandticket, das gibt's nicht als Papierkarte. Man kann das Deutschlandticket nicht als Pappkarte haben. Warum nicht? Also jemand, der halt vielleicht 80 oder so ist und kein Smartphone hat oder vielleicht auch ein Kind oder sowas, warum muss der jetzt unbedingt ein Smartphone haben? Warum kann ich nicht mehr partizipieren, ganz genau. Und das sind, glaube ich, gesellschaftliche Debatten. Und auch da, glaube ich, stecken auch natürlich Lobbyorganisationen dahinter, die ein großes Interesse daran haben, dass wir digital sind, dass wir auch digital bezahlen. Das hat ja für die natürlich auch immer noch mal einen Gewinnumsatz, wenn es über irgendwelche Plattformen abgewickelt wird. Und da gibt es natürlich ein riesiges Interesse daran, so viel Geld wie möglich damit zu machen, mit Zusatzgeschäften, die da entstehen. Ganz genau. Und man darf sich eben fragen, bei den Dingen, die man machen muss, so wie zum Beispiel die Geldüberweisung, dass man nicht zum Vermieter geht und dem das Geld in die Hand drückt, okay. Das ist ja vielleicht auch sogar eine Erleichterung, da dreimal klingeln zu müssen und dann ist der nicht da oder so. Aber bei anderen Sachen eben die Freiheit zu haben. Und Freiheit geht ja nie ohne Verantwortungsbewusstsein. Und ich habe ja die Freiheit. Ich habe die Freiheit, mir 30 Streamingdienste zu buchen, aber ich habe auch die Freiheit, darauf zu verzichten. Und es gibt so ein, ich glaube, Sokrates war es. Von ihm gibt es, glaube ich, die Geschichte, oder Platon, ich weiß es gerade nicht, aber die Geschichte ist so oder so sehr schön. Diese Person ist über den Marktplatz gegangen und hat die ganzen tollen Sachen gesehen, die da zu haben sind. Und hat dann gesagt, das ist ja großartig, was ich alles nicht brauche. Ja, und das pure wieder. Und ich meine, was macht uns denn glücklich, wenn wir eben einen Freund getroffen haben, eine Freundin getroffen haben, wenn wir intensiv gelacht haben, wenn wir ein tiefes Gespräch hatten, wenn wir alleine vielleicht auch im Wald waren und gerochen haben, die Vögel gehört haben, wenn wir den Schnee auf der Haut gespürt haben, wenn wir selber ein Brot gebacken haben. Das sind doch eigentlich die Sachen, die so die nachhaltigen Glücksgefühle auslösen. Und du, ich gucke auch eine Serie bei Netflix, gar keine Frage, das finde ich auch total spannend. So, ich bin ja kein Mönch, der außerhalb dieser Welt lebt, aber und ich mache das auch nicht immer alles richtig oder optimal, aber ich glaube, das ist so ein lebenslanges Lernen, wie wir mit den Dingen eben umgehen wollen und eben auch wieder so ein Spüren, tut uns das gut und wenn es uns nicht gut tut, dann dürfen wir darauf verzichten. Und wenn es uns gut tut, dann können wir es ja auch weitermachen. Aber wenn wir eben merken, das stresst uns, das nimmt uns Energie, das führt zu einem negativen Denken, dann ist das nicht so sinnvoll. Und ich habe vielleicht noch ein Beispiel, was ganz aktuell ist, was es vielleicht auch noch mal so ein bisschen illustriert, warum das auch für uns als Menschen, aber auch gesamtgesellschaftlich ein großes Problem ist. Im Zuge des Buches habe ich jetzt ein Interview geführt in einer Zeitung, so eine Tageszeitung. Und da gibt es ja immer so Kommentare darunter, wo Leser dann online eben kommentieren können. Und ich habe den Fehler gemacht, mir das einfach anzugucken. So. Und das ist einfach die Katastrophe, was Leute darunter schreiben. Und nicht nur, dass die meine Position, also meine Meinung, die ich habe, kritisieren, sondern sie kritisieren mich als Person direkt und werten mich direkt ab. Also in dem Artikel sage ich zum Beispiel, Stress ist unser Freund und nicht unser Feind. So ist die Überschrift. Und dann erkläre ich im Artikel eben, dass wir natürlich durch Stress Energie bekommen. Also unser Körper, wenn der in Stress gerät, bekommt er Energie, ist handlungsfähig, ist wach, kann Dinge bewältigen, ist motiviert und so weiter. Das wird da genau ausgeführt. Aber soweit haben wahrscheinlich die meisten Leute nicht gelesen. Und dann schreiben die drunter, so ein Idiot, typisch Psychologe oder der hat doch keine Ahnung, der soll mal meinen Job machen, oder also irgendwie die krassesten, gemeinsten Sachen. Und das ist so diese Kommunikation, die so eingezogen ist, auch durch Social Media. Wenn man nicht sofort die eigene Meinung widergespiegelt bekommt, dann ist das gleich feindlich und böse und schlecht. Und dann will ich das nicht wissen, dann muss das weggeklickt werden oder dann macht man was Negatives. Und wenn mir jemand was anderes anbietet, könnte man ja erstmal wohlwollend sein und sagen, okay, ich höre mir das mal an, was der meint damit. Vielleicht hat er ja recht, vielleicht hat er auch ein bisschen recht, vielleicht auch nicht. Aber ich bin erstmal wohlwollend und ich bin offen und mal gucken, was ich da finde. Aber wir sind heute so schnell getriggert, dass wir gleich sagen, oh nee, der redet Müll und der ist auch ein Idiot als Ganzes. Nicht nur, dass er hier gerade vielleicht einen Fehler gesagt hat, kann ja sein. Aber der ist auch ein Idiot, ja. Und das ist halt so krass, dass es nur diese Eins- oder Null-Logik gibt in Social Media und dass das, was wir eigentlich brauchen, den Austausch, das Miteinander, uns einfach so wahnsinnig trennt. Also es tut uns einfach gar nicht gut, weil keine guten Debatten geführt werden. Und selbst wenn jetzt jemand runterpostet und sagen würde, lieber Klaus, dein Argument, was du gerade gesagt hast, wie meinst denn du das? Und der meint es ernst, diese Frage. Dann könnte sein, dass Klaus runterkommentiert, so eine schwachsinnige Frage beantwortet dir das selber, ja? Oder dir Clown sage ich gar nichts mehr, oder? Also, dass gleich so ein Bäm so aufeinander getroffen ist irgendwie. Und das ist doch toxisch, das ist doch furchtbar. Wollen wir denn wirklich so miteinander umgehen? Und das überträgt sich ja irgendwann auch so auf echte soziale Kontakte, weil wir irgendwann glauben, so können wir auch mit Arbeitskollegen, mit Freunden reden. Wir sehen diese Stimmung im Bundestag, wir sehen diese Stimme in Talkshows, wo Leute einfach nicht mehr wohlwollend dem anderen zuhören können und sagen können, ja, vielleicht hast du einen Punkt, ich höre es mir mal an. Vielleicht sind wir sogar total ähnlich in ganz vielen Punkten. Wir haben nur unterschiedliche Ideen, wie irgendwas umzusetzen ist. Und das brauchen wir doch als Menschheit, das brauchen wir doch auch fürs Miteinander, für die Gesellschaft, für die Gruppe. Und da ist Social Media wirklich Gift für uns.
Bottom line, Social Media ist nicht social. Ja, also
Ja.
tut unser Sozialleben überhaupt nicht gut. Und ich beobachte das genauso wie du, wie sich das eben auch auf das gesamte Klima, Diskussionsklima gesellschaftlich überträgt, ne? Bis eben in den Bundestag rein. Und das ist ein Problem. Und ja, wenn ich frage mich auch oft, woher das kommt. Also ich wäre jetzt vielleicht zu weit, um das auszuholen, ja, weil ich kann jetzt auch nicht in jeden Menschen reingucken. Aber jetzt, wenn man bei Social Media bleibt, ist es ja, die Leute lesen oder hören das ja auch schon gar nicht mehr richtig. Das heißt, es ist so eine Flut von Informationen. Man filtert sich dann nur das raus, wo man sich dran aufhängen kann. Dann ist dann oft auch gar nicht der Raum ja da, ne, was, also ich kann mit dir in einem echten Gespräch ganz anders etwas eruieren, und wenn wir eine Meinungsverschiedenheit haben oder es irgendwie Missverständnis gab, dann können wir darüber sprechen. Ich nehme dich wahr, ich nehme wahr, wie du guckst, ich nehme deine Körperhaltung wahr, du kannst reagieren. Das merken wir ja schon oft, dass es auch besser ist, mal das Telefon in die Hand zu nehmen, als eine E-Mail zu schreiben bei einem Missverständnis. Und dann auf Social Media potenziert sich das natürlich auch noch. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, es ist so diese Abwehrhaltung, das ist einfach, weil es eben auch alles zu viel ist. Ne? Und ja. Um nochmal den Bogen aufzuschlagen zu dieser Aufmerksamkeit, wir bezahlen eben mit unserer Aufmerksamkeit, wir bezahlen mit unserer Zeit, das machen wir uns viel zu selten bewusst, weil ursprünglich wurde uns das ja alles so verkauft, ey, guck mal, was es hier jetzt alles gibt, umsonst, ja, also da ist ein Streamingdienst und da kannst du so viele Sachen für so wenig Geld gucken oder dir wird was angeboten, ohne dass du was dafür tun musst. Und du kannst was konsumieren. Selbst der Podcast hier. Ne? Wie viel Podcast will man hören? Also auch da muss man ja gucken, was hört man sich an, und auch irgendwie Prioritäten setzen. So. Und das, was uns, glaube ich, am Anfang so, was ja auch eine tolle Errungenschaft ist, ja, und was uns auch begeistert hat, war dieses, hey, es ist alles in diesem kleinen Gerätchen drin. So alles. Ich kann alles damit machen. Ich kann geht's schon an von alleine, um Gottes Willen. Ich kann alles damit machen. Ich kann da telefonieren, ich kann Business-Deal am anderen Ende der Welt machen, ich kann meine Oma kann Bilder von mir sehen auf Social Media, was auch immer. Also ich kann in Kontakt bleiben mit Leuten, ich kann Informationen bekommen, weil wir eben ja auch über Krieg und all diese Dinge gesprochen haben, na, die wir früher nicht hatten. Es wird nicht mehr reguliert so stark von Medien. Also das, was uns vorher mal so begeistert hat, um auch nochmal beim Konsum zu bleiben, so eine unendliche Verfügbarkeit und alles, was ich dafür brauche, ist eigentlich dieses kleine Ding. So, und das hat sich halt komplett gedreht. Na, weil es ist eben nicht, oh, du kriegst alles umsonst und es ist dir zugute, sondern es ist so, um Gottes Willen, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll.
Mhm, ja, ich war über Ostern in Lissabon und da bin ich mehrmals auf der Straße angesprochen worden, ob ich Drogen gerne kaufen möchte. Und einige dieser Drogendealer haben gesagt, das erste Probieren ist kostenlos. Komm, du kannst probieren, ja. Und das ist, glaube ich, die gute Analogie zu dem kostenlosen Instagram. So, wenn die gleich von Anfang an gesagt hätten, kostet 10 € im Monat, wer bei Instagram ist, wären wir da nicht in dieser Masse drauf. Aber es ist kostenlos, es gibt schöne Sachen. Es ist ja auch verrückt, dass wir, die bieten ja nur das Raster sozusagen an und wir selber sind plötzlich Fernsehproduzenten und bespielen das, ja. Das wollte ich gerne noch sagen. Und zu Social Media vielleicht noch. Das Problem an der Kommunikation ist, dass wir eben nicht mit der anderen Person sprechen, sondern eigentlich nur für unsere Gruppe, die wir kennen. Also, und da versuchen wir eben so missverständnisfrei wie möglich uns zu positionieren. Und schon der kleinste Verdacht, ich könnte dem anderen zugestehen, dass seine Meinung auch richtig ist, schwächt mich möglicherweise in meiner eigenen Gruppe. Und weil ich natürlich weiß, ich habe eine riesige Sichtbarkeit, bedeutet das für uns Menschen, dass wir sehr stark polarisieren und eben die andere Seite nicht mehr akzeptieren können, weil wir unsere Gruppe nicht verlieren wollen. Und jede Gruppe hat die Tendenz zur Polarisierung. Und das ist auch im Arbeitskontext oder auch in Parteien oder wo auch immer eine ganz große Herausforderung, dass verschiedene Meinungen natürlich immer eine Schwierigkeit sind, eine Gruppe zu steuern. Und es gibt dann irgendwann die Tendenz zur Polarisierung, weil wenn ich sozusagen mich äußere im Sinne des Polaren, dann bin ich nicht missverständlich. Dann bin ich erkennbar als, ich bin Teil der Gruppe. Aber in dem Moment, wo ich eben sage, vielleicht sehe ich es anders, vielleicht könnte es anders sein, vielleicht kann man es auch noch so sehen, bin ich nicht mehr Teil der Gruppe unter Umständen. Und die Gruppe neigt eben dazu, solche Meinungen auszuschließen. Das sehen wir eben auch, es gibt ja gerade in der SPD zum Beispiel so einen Brief, wo es darum geht, wie geht man mit Kriegstätigkeiten um? Und da gibt es ja so eine Gruppe, die eben gesagt hat, man könnte auch nochmal anders drüber nachdenken. Und Sigmar Gabriel, der ehemalige, was war er, Außenminister? Oh Gott, schon so lange her, der jetzt gesagt hat, das gehört sich aber gar nicht, das schwächt uns ja als SPD, wenn da jetzt Leute aus der SPD die SPD kritisieren. Ja? Aber eigentlich ist das Demokratie, ja, und das ist das ganz Normale, weil natürlich haben wir immer unterschiedliche Meinungen und Blickpunkte auf etwas und das ist ja nicht nur Demokratie, das ist ja auch gesund, das ist ja ganz normal und das führt ja am Ende auch hoffentlich zu guten Lösungen, dass verschiedenste Sachen berücksichtigt werden und da auch wieder hinzukommen, zu sagen, okay, du hast eine andere Meinung, aber das greift mich als Person gar nicht an, nur weil ich jetzt eine andere Meinung habe. Und meine Güte, wie oft haben wir unsere Meinung doch auch schon verändert im Laufe des Lebens? Vielleicht fanden wir mal Zelturlaub total cool und irgendwann sagen wir, ich will lieber keinen Zelturlaub. Oder Spargel fanden wir ganz old und irgendwann finden wir Spargel gut. Also wie oft haben wir unsere Meinung schon verändert? Einige Menschen haben irgendwann entschieden, kein Fleisch mehr zu essen. Und früher haben sie total gerne Fleisch gegessen. Und warum ist dieses Angriffsverhalten so da? Ja. Ja, also es ist eine echte Herausforderung fürs Individuum, aber auch eine echte Herausforderung für die Gesellschaft.
Und da fällt mir auch noch mal so ein, ne, dieses mich auch unangreifbar machen zu wollen oder zu meinen, ich bin, ne, viele können mich jetzt sehen, habe da eine große Exposure und deswegen, ne, ganz vorsichtig zu sein oder eben zu polarisieren, dass ich innerhalb meiner Gruppe richtig kommuniziere, das macht ja auch Stress. Also um da nochmal auch drauf einzugehen, ne, das ist ja auch, ich will ja nicht als die betitelt werden, die jetzt falsch ist oder was Schlechtes sagt und von ihrer Gruppe ausgeschlossen wird. Also das allein ist ja auch schon ein riesen Stressfaktor.
Ja, und das ist vielleicht sogar die Urangst, die wir alle haben, weil der Steinzeitmensch und dessen Gehirn tragen wir immer noch in uns, für den war nicht der Tiger die größte Gefahr, sondern der Ausschluss aus der Gruppe. Wenn er was Dummes getan hat, wenn er geklaut hat oder gescheatet hat oder wie auch immer, wenn er sowas getan hat und er ist ausgeschmissen worden aus der Gruppe, dann bedeutet das, du kannst nicht mehr für dich alleine sorgen. Wie willst du alleine für Schutz sorgen? Wie willst du alleine irgendwie jagen? Was ist, wenn du mal krank bist? Was ist, wenn du alt bist? Du bist auf die Gruppe angewiesen. Und das Gefühl der Einsamkeit, was wir empfinden, ist genau dieser Warnmechanismus an der Stelle. Und da sind wir immer noch dabei. Also auch, obwohl wir heute eben so verfügbar sind, es schmerzt doch immer, wenn wir merken, da bröckelt eine Freundschaft oder da endet vielleicht auch eine Tätigkeit irgendwo und wir sind nicht mehr Teil der Gruppe oder so. Und das steckt noch so doll in uns und ich glaube, und Scham und Schuld, das sind ja auch Gefühle, die daraus entstehen, damit wir eben weiter in der Gruppe bleiben können. Und genau das bedient Social Media tatsächlich an der Stelle auf eine ungünstige Weise, ja.
Und wenn ich mehr über Stress wissen möchte und wie du es eben ja auch schon gesagt hast, Stress auch als Kraft entdecken möchte, ja. Superkraft statt Superstress heißt dein neues Buch, ist gerade rausgekommen. Mhm. Vielleicht kannst du uns da noch mal kurz mitnehmen, was uns da erwartet und wie wir auch ja die Kraft von Stress entdecken können, weil da ist ja auch eine enorme Power drin.
Ganz genau. Jetzt haben wir tatsächlich ganz lange über den negativen Stress gesprochen, der ja uns alle auch beschäftigt. Und die positive Seite von Stress, die kann eben erwachsen, wenn wir uns eben ja nochmal überlegen, wo kommt Stress eigentlich her? Ich vergleiche in dem Buch Stress mit Fieber. Fieber ist ja auch keine Krankheit, sondern ist ja eine Reaktion des Körpers auf Krankheitserreger. Und so ist eben Stress die Reaktion unseres Organismus auf Gefahren, auf Herausforderungen, auf Dinge, die vielleicht zu groß für uns sind oder zu viel für uns sind. Und was dann passiert, ist das Prinzip der Allostase. Das ist ganz spannend. Allostase ist griechisch und ist zusammengesetzt aus den beiden Wörtern Allo und Stase. Und Allo bedeutet so viel wie Veränderung. Und Stase bedeutet Stabilität. Das heißt, unser Körper leitet einen Veränderungsprozess ein. Beim Fieber ist es eben die heiße Temperatur und der Rückzug, die Schlappheit, dieses nicht mehr rausgehen, sondern den Körper machen lassen, damit das Fieber wieder runtergehen kann irgendwann und die Keime abgetötet sind. Und der Körper bei Stress sagt eben, da hast du große Angst vor etwas oder da ist eine Prüfungssituation, da hast du Angst, dass du Geld nachzahlen musst beim Finanzamt oder du musst einen Vortrag halten vor ganz vielen Leuten, du hast ein erstes Date, was auch immer. So, und dann kommt plötzlich diese Veränderungsreaktion und dann shiftet der Körper die ganze Energie, die wir haben, um und sagt, ja, alles, was jetzt nicht lebensnotwendig ist, da ziehe ich mal ein bisschen Energie ab, zum Beispiel vom Darm oder vom Magen oder auch sogar vom Immunsystem. Da ziehe ich ein bisschen Energie ab und ich packe ganz viel Energie in deine Muskeln zum Beispiel und ganz viel Energie in dein inneres Gehirn, damit du sehr schnell handeln kannst, damit du nicht lange überlegen musst, sondern wirklich kräftig bist, durchhalten kannst, wach bist, fokussiert bist. Auch dieser Tunnelblick ist ja eigentlich was Gutes. Du bist eben fokussiert auf die Gefahr. Das ist der Gedanke, übersieh nicht die Gefahr. Das will der Körper erreichen. Ja? Und das ist erstmal was Gutes, weil wir waren schon oft in gefährlichen Situationen, auf der Straße zum Beispiel, wo wir zurückspringen mussten oder ausgewichen sind, wo wir auf die Bremse getreten haben und so weiter. Und das sind gute Sachen, die haben uns geholfen, zu überleben. Oder auch wenn wir vielleicht eine Lebenskrise hatten als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener und mit einem großen Schmerz zu tun hatten, dann hat uns dieser Stress eben ja auch geholfen, um uns zu kümmern. Meinetwegen einen Anwalt zu suchen oder eine neue Wohnung zu suchen, einen neuen Job zu suchen, vielleicht auch zu protestieren bei etwas und für sich einzustehen. Das ist die Energie, die dann plötzlich im Stress da ist. Und das ist was total Gutes, damit wir wieder zurückkommen können in die Balance und damit der Stressor weg ist aus unserem Leben. Nur leben wir halt heute eben in dieser Multitasking-Welt, einen Stressor nach dem nächsten und dann noch die vielen drumherum, die großen globalen Stressoren. Und da kommt natürlich irgendwann die Überforderung. Und das ist dann zu viel und dann bleibt ja auch gar keine Kraft mehr für meinen kleinen privaten Stress, den ich so habe. Aber eben nochmal wirklich sich zu erinnern immer wieder, Stress ist etwas, was mir helfen will, um ein Problem zu bewältigen. Und jetzt sollte ich als Mensch diese Energie genau dafür nutzen. Und ich sollte nicht nur lästern über jemanden vielleicht oder nicht nur in die Badewanne gehen und entspannen, sondern ich sollte sagen, da ist diese Energie in mir und die will mich dazu bringen, dass ich das Problem angehe. Weil sonst wird es nicht besser. In der Badewanne fühlt es sich erstmal besser an, nach dem Lästern auch, gar keine Frage. Aber das Problem ist noch da, es wird morgen oder nächste Woche wiederkommen. Und deshalb immer wieder, wenn ich gestresst bin, was ist der Auslöser, was ist der Stressor und wie kann ich darauf einwirken? Das ist der Job, den wir haben, wenn wir gestresst sind. Und dann geht es eben darum, den Körper auch machen zu lassen, wie beim Fieber. Der Körper ist schlauer als wir. Die Energie, die dann da ist, die will genutzt werden, genau dafür. Und nicht im Fitnesscenter sich abstrampeln und danach sagen, jetzt habe ich meine ganze Energie rausgelassen, sondern wirklich, nee, dann muss ich jetzt den Konflikt ansprechen oder mir einen neuen Job suchen oder was auch immer und das genau angehen. Und das ist die Kraft von Stress. Und das ist was ganz Großartiges, dass das in uns evolutionär angelegt ist. Aber nun leben wir eben in einer Welt, die toxisch ist, weil sie laut ist, weil sie voller Veränderungen ist, weil sie voller Krisen ist und weil sie eben auch voller Verlockungen ist, die am Ende zu Stress führen und auch voller negativer Nachrichten, die wie so ein Magnet auf uns wirken. Und da ist jetzt die Frage, wie können wir so ein bisschen so ein kleiner Mönch in unserem Leben werden, damit wir uns nicht aufreiben an dem, sondern tatsächlich wieder in die Balance kommen, wieder achtsam sein können und gut mit dem Leben und mit den Dingen im Leben umgehen können.
Und das erfahren wir in Superkraft statt Superstress.
Ja.
Vielen, vielen Dank, lieber René. Ich habe so viel mitgenommen, was für mich so ganz eindrucksvoll hängen geblieben ist, ist das wirklich mit der Nahrung, ja, was wir da unserem Körper antun, um nochmal auf Social Media Stress und wenn wir krank sind und eine Magen-Darm-Grippe haben oder uns überessen haben, einem schlechten Essen wir, gehen wir ja erstmal auf Schonkost eigentlich und hauen nicht direkt nochmal einen fettigen Burger obendrauf. Ja. Und dass es eben nicht umsonst ist, ne? Wir zahlen.
So, ja, stark. Das freut mich voll. War ein total schönes Gespräch, weil wir so in die Tiefe auch gegangen sind und dieses Thema so genau beleuchtet haben, was wir alle kennen, wo wir alle irgendwie auch Experten mit den Erfahrungen sind. Und voll gut, dass diese beiden Sachen dir so in besonderer Weise hängen geblieben sind. Das ist schön.
Ich danke dir und ihr Lieben, die zuhören, René und ich wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer ihr gerade seid. Ciao.
Na, gute und achtsame Zeit für euch. Ciao, ciao.